Das sind sie vielleicht auch, aber in erster Linie sind es Solidaritätsbekundungen mit einem Grundsystem für oder einer grundsätzlichen Unterstützung für die sogenannte Homo-Ehe. Also das darf man, glaube ich, auch nicht in Frage stellen oder abwerten. Das ist ein Zeichen, dass Menschen sagen, ich finde diese Entscheidung des obersten amerikanischen Gerichts richtig und ich möchte auch, dass Menschen, die sich gleichgeschlechtlich lieben, die gleichen Rechte haben wie die klassische Ehe. Das ist auf allererster Ebene mal die politische Ebene, die da drin steckt.
Das heißt, Sie schätzen das gesellschaftlich und politisch als sehr relevant ein?
Ich halte das für genauso relevant wie die Tatsache, dass Menschen auf die Straße gehen und Poster hochhalten oder sich an weniger sympathisch, aber auch relevant an ihr Auto eine Deutschlandfahne heften. Also der Ausdruck, dass man nach außen zeigt, man möchte sich einer Gruppe zugehörig fühlen und damit verbindet man auch eine Distinktion einerseits, aber andererseits auch eine Solidarität. Das erleben wir jetzt, dass das auch digital stattfindet und ich finde das genauso wichtig, genauso relevant und auch genauso blöd manchmal, muss man ja auch sagen, wie es im nicht digitalen Leben ist.
Das heißt, Sie machen überhaupt gar keinen Unterschied zwischen dem Netzwerk und der Realität.
Das Netzwerk ist Realität. Das zu unterscheiden ist, glaube ich, ein Trennungsschmerz oder ein Übergangsschmerz, den wir haben, weil wir feststellen, dass diese Netzwerke immer totaler werden, immer umfassender werden, immer mehr Bereiche unseres Lebens ergreifen. Und dieser Übergang führt dazu, dass wir so tun, als sei das nicht so viel wert wie eine Demonstration auf der Straße, als sei das nicht so ehrlich, nicht so von tiefstem Inneren heraus wie ein Plakat hochhalten im Bundestagswahlkampf oder so. In Wahrheit ist es aber, glaube ich, das Gleiche. Also ob ich auf Facebook meine Solidarität ausdrücke oder ich drücke sie beim Besuch einer Wahlkampfveranstaltung aus, das hat sozusagen den gleichen Impetus und ich kann den gleichen Distinktionsausdruck damit schaffen.
Diese Regenbogenprofile haben ja jede Menge Aufmerksamkeit erfahren. Wie würden Sie das einschätzen? Kritiker werfen dem Ganzen ja auch vor, dass da sozialer Druck aufgebaut worden sei. Kann man den da spüren, sozialer Druck oder Opportunismus?
Das kann man sozusagen umgekehrt dann auch fragen, wenn man sagt, Menschen engagieren sich für eine Partei, für einen Verein, für eine gute Sache und bitten andere dann zum Beispiel eine Petition zu unterschreiben oder gehen in die Fußgängerzone und sammeln Geld ein. Das ist natürlich immer mit sozialem Druck verbunden und die Idee von demokratischer Willensbildung hat immer damit zu tun, dass man auch Menschen davon überzeugt, dass man seine eigene Meinung so wichtig findet, dass die anderen die doch auch bitte annehmen sollen. Auf der technisch-formalen Ebene ist das Ganze natürlich etwas, dass man sozusagen in dem Druck steht, das vielleicht auch zu tun. Darüber dann mal nachzudenken, ist aber eigentlich das Spannende. Also ich habe mein Profilbild nicht geändert, weil eigentlich kann ich es dann ja auch nie wieder zurückändern. Also das finde ich sozusagen das Merkwürdige an diesem Prozess. Wenn ich jetzt diesen Filter drauflege und damit ausdrücke, ich bin dafür, dann bin ich ja immer dafür. Wenn ich den dann irgendwann wegnehme, dann hieße das ja, dass ich dann plötzlich nicht mehr dafür bin. Und das fände ich jetzt komisch.
Bei mir war das genau andersrum. Ich habe das für ungefähr 24 Stunden diesen Filter draufgehalten und war natürlich erstmal, meine Hauptaussage war, ich bin auch für Ehe für alle. Mhm. Und gleichzeitig bin ich aber auch eigentlich strikter Gegner der Ehe an sich. Ich finde die Ehe eigentlich eine überholte Position und dachte dann so nach 24 Stunden, okay, ich habe jetzt gezeigt, was Sache ist und jetzt bin ich aber wieder der Alte.
Ich habe mir nur umgekehrt die Frage gestellt, wie erklärt man das dann, dass man das dann wieder zurückführt? Also sind Sie darauf angesprochen worden?
Nein, niemand hat mich darauf angesprochen, aber auch nicht, niemand hat mich darauf angesprochen oder darauf reagiert, dass ich die Regenbogenfarben drüber gelegt hat und niemand hat mich darauf angesprochen, dass ich es wieder weggenommen habe.
Zum Glück gibt es diese Sendung, da können wir jetzt da mal drüber reden. Genau.
Ich würde ganz gerne nochmal zu dieser Nicht-Trennung zurückkehren, die Sie eben als richtig angesehen haben und wo Sie gesagt haben, Sie sehen da irgendwie keinen Unterschied. Was ist denn, wenn wir mal auf die Relevanz schauen? Also wenn politisches Engagement daraus besteht, dass ich sozusagen ein Profilbild ändere, also zwei Klicks mache, dann ist mein Profilbild geändert und ich habe damit gezeigt, ich bin dafür oder ich bin dagegen, ist die Hürde relativ niedrig und es ist relativ leicht, das zu tun. Ich kann das dann auch wieder ändern, so wie Martin das gemacht hat und dann ist das Ganze wieder vorbei. Braucht man nicht, um politisch etwas zu bewegen, irgendwie sehr viel mehr Druck und sehr viel mehr Engagement und einen viel langfristigeren Prozess?
Ich glaube, dass wir einen Fehler machen würden, wenn wir Relevanz an den Aufwand der Entscheidung knüpfen würden. Weil damit wäre auch die Wahl zum Bundestag oder zu jedem Parlament hinfällig, weil der Aufwand, seine Stimme dort abzugeben, zwar ein bisschen höher ist, als jetzt ein Profilbild zu ändern, aber nun auch sehr gering ist. Also man geht in ein Wahllokal, legt seinen Personalausweis hin, kreuzt den einen oder anderen Kandidaten an und geht wieder. Trotzdem ist es eine hochrelevante, in einer Demokratie zentrale Entscheidung, die man dort trifft. Also Relevanz kann man meiner Meinung nach nicht an dem Aufwand messen, der dahinter steht, diese Entscheidung zu treffen. Relevanz kann man daran messen, ob das am Ende zu etwas führt, ob das am Ende Folgen zeitigt. Und das Interessante ist, dass in dem Fall das Ändern der Profilbilder von ganz vielen Menschen so relevant war, dass wir jetzt zum Beispiel darüber reden, dass wir am Ende auch über die Frage reden, wie geht Facebook eigentlich mit Daten von uns um. Das heißt, dieser ganz einfache Prozess, den viele Menschen gemacht haben, ist aus der Perspektive für mich hochrelevant gewesen. Und deswegen finde ich sozusagen die Debatte, die darf man da sozusagen nicht verkürzen und sagen, nur im echten Leben außerhalb des Netzes ist etwas relevant und im Netz ist es dann sozusagen Slacktivism, so wie Morozov das nennt. Also sozusagen, man hängt so ab und klickt mal, aber es ist eigentlich gar nicht ehrlich. Das ist so ein Grundmuster, das wir ganz oft bei digitalen Veränderungen haben, dass das als nicht richtig gilt. So, die erste Ausprägung davon war, dass man auf Facebook mit Menschen verbunden ist und dass das aber nicht ehrliche Freunde sind. Sondern echte Freunde sind nur die, die man anfassen kann. Also es geht immer um so ein Konzept, das Alte zu verteidigen und als das Echte, das Reale, das Wirkliche darzustellen. Und diesen Reflex haben wir jetzt auch bei politischer Aktion, dass wir sagen, das ist eigentlich keine echte Aktion. Aber sie ist hochrelevant.
Facebook behauptet ja, dass die Aktion nicht zum Sammeln von Daten dient und dass es kein Nutzerexperiment sei. Und streng genommen ist ja aber diese Aussage Quatsch, denn Facebook analysiert ja mit Algorithmen jede Nutzeraktivität und aggregiert sie. Und allein schon, um die Relevanz von Inhalten zu bestimmen, die in den Newsfeeds der Nutzer gespielt werden. Was ist denn das Interessante an diesem Meme-Verlauf?
Das Tolle ist, dass natürlich das gesamte Netzwerk Facebook auch ein Nutzerexperiment ist. Und die Debatte darüber, ob das Ändern des Profilbildes ein Nutzerexperiment ist, legt das offen. Ich glaube, in Breitband wurde unlängst der Begriff Kollateraldaten geprägt, dafür, dass es sozusagen auf einer zweiten Ebene Daten etwas transportieren. Und das finde ich an dieser Geschichte um diesen Regenbogenfilter so toll, dass er uns das offenlegt. Dass wir uns darüber bewusst werden, dass wir nicht nur Aktionen machen, die für das menschliche Auge sichtbar sind, nämlich sie legen einen Filter auf ihr Profilbild, sondern dass wir Aktionen machen, die für die Datenbanken von Facebook eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass wir das uns bewusst machen müssen, weil wir nur dann Lösungen finden können, damit umzugehen. Und deswegen finde ich das sozusagen auf so einer Subebene total spannend, darüber zu reden, weil uns das nochmal klar macht, dass Facebook eben das analysiert, was wir tun. Im Übrigen nicht nur Facebook, das macht Google natürlich auch, wenn wir was suchen. Also dieser gesamte Prozess von das Internet benutzen, heißt ja auch, dass man sozusagen Spuren hinterlässt, dass man Kollateraldaten produziert, die dann wiederum Folgen haben. Und es wäre schön, wenn die Diskussion um das Profilbild vielleicht unseren Blick dafür schärft.
Sie haben ja eben schon ziemlich klar gesagt, Sie finden, diese Facebook-Aktion hatte eine große Wirkung, hatte eine große Relevanz, allein weil wir schon darüber reden, weil Sie darüber geschrieben haben, weil sich alle darüber unterhalten. Sie beobachten und analysieren Meme ja nun quasi hauptberuflich. Würden Sie denn sagen, diese Facebook-Regenbogenbilder-Aktion ist ganz besonders und sticht heraus oder gibt es Vergleichbares?
Also es gibt die vergleichbare Geschichte, die, glaube ich, vor 2 Jahren war mit dem roten Gleichheitszeichen. Mhm. Die hatte aber sozusagen, die war jetzt in der klassischen Meme-Kultur noch etwas realer, weil die nicht die eine Quelle hatte. Bei Facebook, deswegen ist das eigentlich kein ganz klassisches Meme. Facebook hat eine neue Funktion zur Verfügung gestellt, mit der man auf sein bestehendes Bild einen Filter legen konnte. Vor 2 Jahren gab es dieses rote Gleichheitszeichen im Quadrat, das sozusagen die gleiche Aussage transportieren sollte. Dafür musste man aber richtig noch das Profilbild ändern und man konnte nicht mehr genau sagen, wer eigentlich damit angefangen hat. Bei Facebook ist die Quelle klar zu benennen. Das haben 2 Techniker von Facebook vermeintlich in einem internen Hackday irgendwann mal gesagt, das fänden sie gut, und dann wurde es ausprobiert und man kann es genau dahin zurückführen, dass Facebook das quasi erfunden hat. Insofern ist das jetzt von seiner Wirkung und von seiner Diskussion, die darum geht, sehr bedeutsam. Aus dieser jetzt reinen Meme-Lehre würde ich sagen, ist es halt eine sehr gesteuerte Welle gewesen, die wir da beobachten konnten, weil sie eben eine klare Quelle hat. und meme mich immer faszinieren, wenn eigentlich nicht mehr ganz klar ist, wer denn damit angefangen hat. So wie bei Ostfriesenwitzen, wo man auch nicht mehr genau weiß, wer war denn eigentlich der Erste, der einen Ostfriesenwitz erzählt hat.
Genau, das ist für mich auch ein entscheidender Unterschied, ne? Allein, dass Facebook da ein Werkzeug bereitstellt, mit dem man sein Profilbild ändern kann, das übt ja schon Einfluss auf die Nutzer aus. Was glauben Sie denn, welche Rolle spielen solche Tools vielleicht im Kontext von Memen in der Zukunft? Wird das eher zunehmen?
Ich bin davon überzeugt, dass das zunehmen wird, weil man damit merkt, also man sieht, dass man damit Diskussionen bestimmen kann. Also das ist sozusagen eine Fortentwicklung der Idee der Ice Bucket Challenge, wo es darum ging, Spenden einzusammeln. Man kann sozusagen Themen auf eine Agenda bringen, Marketingleute nennen das dann Awareness schaffen, also Aufmerksamkeit generieren für Themen und da erkennt man, das sieht man in anderen Bereichen auch, wie Facebook nicht einfach nur sozusagen das sozusagen neutrale Netzwerk ist, das eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, sondern dass sie natürlich inhaltlich Einfluss nehmen. Also dass sie, das arbeiten sie ja gerade auch dran mit dem ganzen Themenkomplex Instant Articles, also sich sozusagen auch zu einem, ja, einer Art Verlag, zu einem Sender zu werden.
Ja, meinungsbildend eigentlich.
Meinungsbildend tätig zu werden, genau, den Begriff suchte ich. Also sozusagen Einfluss zu nehmen und sich da auch zu positionieren. Und auch das ist etwas, worüber wir uns am Beispiel dieser Profilbilddiskussion mal klar werden müssen, dass Facebook eben nicht sozusagen der neutrale Typ ist, der einfach nur die Bühne zur Verfügung stellt und keinen Einfluss nimmt, sondern da wird schon ganz klar bestimmt, wer auf die Bühne kann und welche Dinge befördert werden und welche eben nicht.
Das heißt, Sie stellen sich vor, dass Facebook in Zukunft immer mehr solche Werkzeuge zur Verfügung stellt, um sozusagen Positionen zu vertreten, ja?
Ich würde nicht mal sagen, dass Facebook Positionen vertreten will. Ich glaube, dass sie sehr viel einfacher gestrickt sind. Sowas kann man natürlich auch Leuten einfach verkaufen. Also wenn ich dieses Tool jetzt im Sinne der Ehe für alle Kampagne anbiete, dauert es vielleicht nicht lange, bis irgendein Werbetreibender das kaufen kann, um für Thema X oder Thema Y das einsetzen zu können. Also dann wird das vielleicht nicht mehr ganz so hohe Wellen schlagen und nicht alle werden das in ihrer Timeline haben, aber es gibt dann sicher Leute, die das, keine Ahnung, mit dem Logo einer großen Erdölfirma versehen oder keine Ahnung.
Aber was bedeutet das denn für das politische Engagement, wenn ich mir die Tools irgendwie kaufen muss?
Der Absender wird diese Tools kaufen, also die Firma oder die Partei, also so wie heute auch Flugblätter gedruckt werden und die Parteien dafür Geld ausgeben. Also das ist, glaube ich, sozusagen so weit weg von dem, was jetzt sozusagen in der nicht-digitalen Welt passiert, ist es gar nicht, mit dem Unterschied, dass Facebook daran einfach Geld verdienen wird.
Aber in der Konsequenz heißt es ja, dass wir in Zukunft dann nicht nur Regenbogenfarben haben, sondern unter Umständen kann man gleichzeitig dann auch ja die anderen Leute, die eben nicht diese Meinung haben, vielleicht ein genau entgegengesetztes, einen entgegengesetzten Filter über ihr Bild ziehen können. Und dann geht der Meinungsstreit da weiter.
Das wäre, also wenn das gelänge, wäre das natürlich total toll, weil das würde beweisen, dass diese Netzwerke eben nicht nur sich selbst verstärkende Filterblasen sind, sondern dass man tatsächlich dort auch mit Leuten in Kontakt kommt, die eben zum Beispiel bewusst gegen die Ehe für alle sind. Das weiß ich nicht. Da gibt es ja auch eine große Diskussion darüber, ob das denn so der Fall ist oder nicht. Aber theoretisch müsste das gehen. Das Schöne ist, und das sieht man, dass es da sozusagen auch eine inhaltlich, wie ich finde, sinnvolle Diskussion gibt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was die Bundeskanzlerin für einen Filter auf ihr Profilbild legen würde, um zu sagen, sie ist da irgendwie unentschlossen. Also das zeigt eigentlich auch, wie absurd die Diskussion ist. Es gibt ein gesellschaftlich sozusagen eine Übereinkunft darüber, dass man da dafür ist. Und das wird aber sozusagen noch nicht umgesetzt. Und die Idee zu überlegen, was könnte denn der Gegenfilter sein, zeigt, wie absonderlich das ist. Da gibt es Diskussionen, wo man viel klarer mit zwei Filtern arbeiten kann.
Ja, ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen mit meinen Ideen am Ende, was man da als Gegenfilter entwerfen könnte. Ich habe jetzt gerade nachgedacht, aber so
richtig. Naja, aber vielleicht ist der Gegenfilter gar kein Filter rüberzulegen.
Das wäre dann natürlich ein schwerer Druck, der entsteht, weil dann, das hieße ja, dass die Menschen, die davon nichts mitgekriegt haben, automatisch der anderen Seite zugeordnet würden. Ne?
Ja, ich kann ja auch jemand sein, der einfach, wie Sie den Vergleich eben schon gemacht haben, zu Aufklebern, der einfach Aufkleber auf Autos blöd findet. Richtig. Und genauso blöd das findet, mir irgendein Profilbild drüber zu legen.
Ja. Ja, man kann tatsächlich.
Eine ästhetische Entscheidung. Ich will das nicht.
Eine ästhetische Entscheidung oder meine Meinung ist zu kompliziert, um sie in einem Profilbild auszudrücken. Das kann ja auch sein. Also jetzt an diesem Wochenende in Griechenland gäbe es zum Beispiel eine ganz einfache Geschichte. Ist man für, also bei dem Volksentscheid dafür oder dagegen? Das ist jetzt binär in der Entscheidung sehr einfach. Die Begründung dafür ist sehr viel komplizierter, wie wir in den letzten Jahren bemerkt haben. Aber da könnte sowas natürlich sozusagen eingesetzt werden. Und da bin ich auch davon überzeugt, dass es natürlich auch Stimmungen beeinflussen kann. Also es gibt ja jetzt sozusagen im klassischen Wahlkampf so Regeln, dass man an dem Tag der Wahlentscheidung zum Beispiel keine Werbung mehr machen darf als politische Partei. Das wird durch solche Systeme natürlich neu hinterfragt. Was heißt das eigentlich, wenn man diese Form des, ja, egal ob man es jetzt Selektivismus oder digitalen Engagements weiterdenkt, bedeutet das natürlich auch, dass man zum Beispiel noch kurz vor dem Urnengang darüber noch Einfluss nehmen kann und so tun kann, als sei es so oder so. Also das geht ja auch immer um gefühlte Stimmungen, die da transportiert werden.